Genau, Vater, vielen Dank für deine Gnade. Danke, dass wir heute Gottesdienst haben können. Danke, dass wir mit dir begegnen dürfen und dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Und Herr, ich bitte dich jetzt um deine Leitung, dass du die Worte führst und lenkst, Herr, sodass dein Wille in allem geschieht, Herr. Und dass das rüberkommt, was du möchtest, Herr, was recht ist in deinen Augen. Dir sei alle Ehre dafür. Amen. Genau, und zwar habe ich so, als ich vorige Woche mit Andreas gehört habe bei der Predigt, gedacht, oh nein, du darfst mir nicht alles verraten, was ich so in meinem Herzen hatte. Aber es war auch nicht so. Aber so, es ging so ein bisschen in die Richtung. Und genau, habe ich mich ein bisschen gefreut. Und zwar hat der Andreas ja die letzten Sonntage ganz viel über das Blut Jesu geredet und über Vergebung und dass wir reingewaschen sind in unserem Herzen und dass wir ein neues Leben gekriegt haben. Und also sagen wir die Grundlage und den Start ins Reich Gottes. Und genau, und das ist ganz wichtig, weil sonst sind wir nicht mit dabei. Und als ich so gebetet habe, irgendwann früh, ich glaube, es war vorletzte Woche, da kam mir sowas, wo ich mir dachte, stimmt, darüber könntest du eigentlich mal was sagen. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, sonst habe ich das nicht so zeitig. Deswegen konnte ich doch vorige Woche schon sozusagen mit dem Blick zuhören. Und genau, und zwar geht es mir darum, ich habe es mal lange überlegt, ob ich da eine Überschrift finde, aber ich fasse es mal so zusammen. Saat und Ernte, Segen und Fluch am Leben von David, beziehungsweise ein paar Ausschnitten. Und mit dem Hintergrund, Vergebung unserer Sünden und die ganzen, sage ich mal, Heiligungssachen, das ist ja immer mal, was in Erinnerung gerufen werden muss, damit man es nicht vergisst und damit man schön auf der Spur bleibt. Aber ich finde es immer gut, wenn man nochmal zusätzlich so ein langfristiges Ziel hat, beziehungsweise so ein aus den Leben der anderen Leute lernt. Und um auch mal zu sehen, wenn man selber gewisse Sachen macht oder nicht macht, was das dann, sag ich mal, später für Auswirkungen haben kann. Oder hat, je nachdem. Und zwar, ich denke, vom David kennen wir alle jede Menge. Ist immer so das Lieblingskinderdienstthema, sage ich mal so. Aber das Wort Gottes ist ja nicht nur, sage ich mal, für den Kinderdienst, sondern auch für die Erwachsenen. Und ist nicht nur oberflächlich, sondern auch tief. Und immer wenn man es wieder liest, kriegt man wieder irgendwelche neuen Offenbarungen und kann sich darüber freuen, was Gott ihnen so zeigt. Und genau, vielleicht noch kurz zur Vorrede. Israel hatte diverse Richter gehabt, ne? Also immer jemand, den Gott so erweckt hat. Und irgendwann war das dem Volk dann doch nicht so recht und die haben gemurrt und haben gesagt, wir wollen endlich einen König haben. Du, Samuel, bist ein netter Prophet, ist alles schön und gut, aber deine Söhne hier, das klappt nicht so richtig, was die machen. Und wir wollen endlich auch einen König haben, so wie die restlichen Nationen. Und da hat Gott Saul erwählt und das Volk war begeistert, aber nicht lange, sage ich jetzt mal so. Saul hat viele Kriege geführt, aber in seinem Herzen ist er Gott nicht wirklich nachgefolgt, beziehungsweise nur zeitlang. Und dann, ja, sag ich mal, hat er zwei Beispiele waren da, die das dann, sag ich mal, den Weg abgebogen haben für sein Königreich. Einmal soll er 7 Tage warten, bis Samuel kommt, um dann zu opfern. Und da ist das Volk weggelaufen. Man muss aber dazu sagen, das war keine einfache Situation, ne? Also ich meine, wenn da ein paar tausend Gegner dort drüben stehen und der Saul war mit, glaube ich, ungefähr 600 Mann ohne Waffen, dass dann irgendwann das Volk abhaut und sagt, also König, das ist ja schön, dass es dich gibt, aber mein Leben ist mir lieber und tschüss. Kann man auch irgendwo verstehen. Ne? Und dann hat er halt doch selber geopfert, was er nicht sollte. Und wo Samuel sagt, hier, das war nicht in Ordnung, deswegen wird dein Königreich nicht bestehen. Und dann später kriegt er nochmal einen Auftrag und da soll er die Amalekiter dort verbannen. Und das macht er aber auch noch halbherzig, war wieder genau das Volk, wo es gesagt hat, oh nee, das ganze Wertvolle, das können wir doch nicht alles mit wegmachen und das müssen wir doch behalten und das machen wir doch lieber ein Opfer davon, das ist doch viel besser. Und wo Samuel sagt, also du hast jetzt die rote Linie überschritten, du sollst nicht mal König sein, das Königreich ist von dir genommen worden. Gott wird sich jemand suchen, der ihn gehorcht. Und das war der Start, wo Samuel dann von Gott beauftragt wurde, hier, geh nach Bethlehem zum Isai, unter den seinen Söhnen habe ich mal ihn rausgesucht. Die Geschichte, wie gesagt, denke ich, kennen wir alle. Ging es los mit den großen, starken Jungs. Und der Samuel hat gedacht, super. Und Gott hat gesagt, nee, Die großen starken Saul, den hatten wir schon. Wir brauchen jetzt einen mit dem Herzen, der auf der Spur bleibt. Und hat gesagt dann, der David ist es. Und interessant ist hier, dass der, sage ich mal, in Gegenwart seiner Brüder gesalbt wurde. Das war also keine geheime Aktion, wo niemand wusste, was los ist, sondern seine Familie wusste, das wird mal der König werden. Ist auch interessant, fand ich zumindest, weil, sage ich mal, da konnten die sich alle ein bisschen drauf einstellen. Und als das passiert ist, gleich danach steht drinne, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Also es gab sofort eine Veränderung und ab sofort war der Geist Gottes auf David. Und dann, der David war noch nicht besonders alt, ich habe keine Zeitangabe dazu gefunden, aber war auf alle Fälle, sage ich mal, noch kein ausgereifter Mann, sonst hätten sie ihn anders behandelt. Ich glaube auch nicht, dass er erst 10, 12 war schon ein bisschen älter, denke ich, aber er war auch noch keine 30. Und kurz darauf war diese bekannte Geschichte mit dem Goliath. Ne? Und interessant ist, dass, ach nee, noch ganz kurz davor. Genau. Und als der David zum König gesalbt wurde und der Geist Gottes vom Saul weggegangen ist, war ja das dann mit dem bösen Geist. Und dann hat einer von den Dienern vom Saul gesagt, hier, du musst doch mal einen suchen, der gut Anbetung macht, ich sag's mal mit meinen Worten, weil da hauen die bösen Geister ab, dann hast du wieder Frieden. Und da sagt der Saul, gute Idee, kannst du machen. Und wen holen sie? Interessanterweise in David. Die Diener vom König wussten das natürlich nicht, dass das der Gesalbte später mal wird. Aber irgendwie hat da einer was gewusst, da draußen auf dem Feld hat immer einer gespielt, den müssen wir holen, das klappt. Und dann stand interessanterweise drin, ich erzähle es mal bewusst ein bisschen grob und dann gehen wir mal in zwei Begebenheiten noch ein bisschen tiefer rein. Ne? Und dann stand dort, und David kam zu Saul und stand vor ihm. Und Saul liebte ihn sehr und er wurde sein Waffenträger. Da habe ich mich bewusst drüber nachgedacht, dachte, wie wird es denn da den David gegangen sein? Der hat gewusst, ich bin mal der König, aber das darf man keiner wissen. Jetzt bin ich schon mal beim Saul und ich bin schon mal sein Waffenträger. Cool. Ne, so als vielleicht 20-Jähriger macht man sich das schon so innerlich so seine Hoffnung und sieht so seine Perspektive. Cool, es klappt, es geht voran. Und dann war die Geschichte mit dem Goliath. Und habe ich auch so drüber nachgedacht. Und da kam mir noch was, wo ich dachte, warum hat er David das gemacht? Er hat da geschrieben, gut, der Goliath hat die Schlachtreihen Gottes verhöhnt und hat sich darüber lustig gemacht und hat Gott verlacht. Das war das eine. Aber ich meine, man muss verstehen, der Goliath war komplett gepanzert. Ne? Und der David hat eigentlich nur seine Schleuder gehabt. Das heißt, da muss es schon ziemlich sicher gewesen sein, dass er dort trifft, weil sonst hätte er es nicht überlebt. Aber kurz davor hat er die Verheißung gekriegt, dass er mal König werden soll. Ich denke, das würde ihm auch noch geholfen haben, dass er gesagt hat, nee Gott, hilf mir, du hast mir gesagt, ich soll mal König werden, also werde ich hier in dem Kampf nicht sterben. Wie auch immer du das machst, keine Ahnung, aber der Philister, der muss hier weg. Und als Ergebnis daraus ist der Saul Chef von der Armee geworden. Ne, war er Heeresoberste und durfte die alle anführen. Also sozusagen der nächste, man könnte sagen, in weltlicher Gesicht, die nächste Rangstufe erreicht oder weiter hochgeklettert in der Karriereleiter. Und dann war der Saul auch noch erfolgreich. So erfolgreich, dass die Frauen gesungen haben, der Saul hat seine 1000 und der David seine 10.000 geschlagen. Und jetzt auf einmal haut es beim Saul rum. Wo er merkt, hey, ich habe zwar einen super Diener, der hat einmal frei das Zeug gemacht, aber auf einmal kriegt er mehr Ehre als ich. Hier passt irgendwas nicht. Und da ist er neidisch geworden auf den David. Und hat gedacht, sollten das, ich bin doch der König. Wieso kriegt denn der mehr Ehre als ich? Und am nächsten Tag kam wieder der böse Geist über ihn. Und dann hat David wieder gespielt. Und hier ist auch was Interessantes drin. Hier steht dort, wie er Tag für Tag tat. Also David hat jeden Tag sich Zeit genommen, Gott anzubeten. Und dort ist er Saul ausgewichen, ist abgehauen und so weiter und so fort. Und dann hat ihn der Saul wieder abgesetzt von seinen Heeresobersten runter. Und ich sage mal mit meinen Worten, der David ist in seinem Herzen zubereitet worden. Es war keine leichte Zeit und er hat ganz schön zu tun gehabt. Und er musste ziemlich oft vom Saul fliehen, aber er hat ein paar Grundsachen beachtet. Er hat gesagt, ich vergreife mich nicht an dem Gesalbten des Herrn. Der Saul, das, was er macht, ist nicht richtig. Wie er sich verhält, ist nicht korrekt vor Gott. Aber ich bin nicht berechtigt, ihn abzusetzen. Das ist nicht meine Aufgabe. Und ich denke, das hat Gott gesehen und das war auch das, sage ich mal, ein Anliegen, weswegen David so lange verfolgt wurde, damit alles das Zeug, was so vielleicht in seinem Herzen vorgekommen ist, ich meine, da war sicherlich nicht begeistert. Ne? Erst ist er Chef und dann darf er abhauen. Da rumpelt es ihn schon ganz schön. Und dann kriegt er die Chance, den, der ihn verfolgt, umzubringen. War ja damals, zumindest wenn man das so zusammenfasst liest, nichts Unübliches hier. Auch bei den späteren Königen dann. Und wo Saul sagt, David sagt, nee, Finger weg. Niemand rührt den König an. Und er zeigt dem König, ne, einmal schneidet er Zipfel von seinem Gewand ab. Einmal nimmt er seinen Speer und seinen Krug weg und sagt, hey Saul, du willst mich umbringen? Ich hätte es machen können, aber ich habe es nicht gemacht. Du bist der Gesalbte. Aber ich wollte nur sagen, ich habe nichts gegen dich. Du hast was gegen mich. Und Gott soll richten zwischen mir und dir. Und Gott macht das dann irgendwann. Und genau. Ach ja, genau. Und ich habe mir aufgeschrieben, so als zusammengefasstes, sage ich mal so, Vergebung der Sünden durch Jesu Blut. Also wir sollen das immer ein bisschen projizieren auf unser Leben, ne? Und, sage ich mal, daraus lernen. Vergebung der Sünden durch Jesu Blut, frei Gottes Willen zu tun, keine Tür für Satan aufmachen. Ne? Und so war es beim David. Und sicherlich ist da einiges gewesen, wo er zu tun gehabt hatte, aber hat es jedes Mal mit Gott in Ordnung gebracht und hat ein reines Herz gehabt, sonst hätten Gott dort nicht bewahrt. Denn, wenn man sich die Sachen mal durchliest, dann, das könnt ihr jeder für sich mal machen, was da so in Mose drin steht über Segen und Fluch, das wären mehrere Predigten einzeln, dann steht da ziemlich viel drin, aber es gibt eine ziemlich straffe Verheißung für Segen, dass es immer besser wird, dass Gott uns bewahrt, dass er uns segnet, dass er uns mehrt, dass er uns alles, sage ich mal, im Überfluss gibt, was wir brauchen, halt Segen. Ne? So wie wenn man draußen dann in der Natur guckt und in so einem Baum, wie viele Samen da dran sind, wie viele Tausende da neue wachsen könnten. Das ist einfach Überfluss, damit alle was davon haben. So ist einfach Gott. Und das gibt er an die Leute weiter, die sich so verhalten, wie es in seinem Wort steht. Genau. Oder in Römer 8, Vers 14 steht auch so ein bekannter Vers, ich glaube, der hat es auch vorher schon hochgebracht, zumindest andeutungsweise, dass die, die vom Geist Gottes geführt werden, die sind Söhne Gottes, also die es von ihm führen lassen. Na? Genau, so das als Vorrede. Und der David ist dann König geworden. Ich muss erst mal gucken. Schaut mal her. Das war später. Und das Königreich, sage ich mal, war fest in seiner Hand. Er ist, hier war es schon zu viel, nee. Er ist gewachsen im Herrn und er hat Recht und Gerechtigkeit geübt vom ganzen Volk. Na? Und die Leute haben ihn geliebt, so kann man es wirklich sagen. Und oft steht drinne, König David, du bist wie so ein Engel Gottes, na? Oder du bist die Leuchte für Israel. Das steht hier und da immer mal drinne in den Samuel, Könige und Chronik. Und die haben gemerkt, der David ist nicht scharf drauf gewesen, jetzt König zu werden und endlich über alle zu herrschen und zu bestimmen, was losgeht, sondern sein Anliegen war trotzdem, dass er König wurde, in Recht und Gerechtigkeit zu regieren und in seinem Herzen rein mit Gott zu sein. So wie das die Kinder heute von einem Psalm gesagt hatten, ne? Das war ja das, was David zum Teil aufgeschrieben hat. So, jetzt muss ich mal gucken. Genau. Und in Chronik, 1. Chronik, da denke ich, nehmen wir das mal da draus. Es steht ja hier und da zusammengefasst, mal ein bisschen von der Sicht, mal ein bisschen von der Sicht, die Geschichte von den Königen. Und mal steht was im Samuel, mal in Könige, mal in Chronik. Ich würde das jetzt mal aus 1. Chronik nehmen. Und zwar ungefähr ab Kapitel 13. Jetzt nicht, dass wir das alles so im Detail lesen, aber da sage ich erstmal was über das Kapitel 13. Und zwar kurz nachdem David dann König geworden ist, zuerst über Hebron, ne, war sein erstes, was er sich beraten hat mit seinen ganzen Obersten dort, hat gesagt, hey, mein Anliegen ist, ich will gerne die Bundesleute mit herholen. Die steht jetzt nur irgendwo rum. Aber, ach stimmt, die war ja davor im Kampf weggenommen worden beim Saul. Ne? Dann war die bei den Philistern und dann war sie bei Obed-Edom oder so, jedenfalls bei so jemand im Haus und Gott hat ihn gesegnet dort. Und der David hat gesagt, komm, die müssen wir holen. Das kann doch nicht sein, dass die Bundesleute irgendwo bei jemand im Haus steht. Die ist doch fürs ganze Volk da. Und dann haben sie das gemacht, haben sich dort einen schönen Wagen geholt, haben die draufgeladen, sind losgefahren. Dann gab es dort ein bisschen Stress. Jemand hat seine Hand ausgestreckt, wollte die festhalten, dass sie nicht vom Wagen runterfällt und ist gestorben. Das war der Usa. Und da hat der David einen Riesenschreck gekriegt. Hat gedacht, oh, was war jetzt? Ich wollte eigentlich was Gutes tun. Wieso muss der jetzt hier sterben? Wieso kommt der Zorn des Herrn gegen den Usa, nur weil der die Bundesleute festhalten wollte? Und da war der David erstmal kurz wie ausgebremst, aber hat darüber nachgedacht und er hat geforscht. Und zwar lesen wir mal kurz 1. Chronik 13, Vers 12. Da war das, nachdem das passiert ist. Und da steht dort: Und David fürchtete sich vor Gott an jenem Tag und sprach: Wie soll ich die Lade zu mir bringen? Und David ließ die Lade nicht zu sich einkehren in die Stadt Davids. Und er ließ sie beiseite bringen in das Haus Obed-Edoms, des Gattiters. Und die Lade Gottes blieb bei der Familie Obed-Edoms in seinem Haus 3 Monate. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was sein war. Also war das auch wieder so ein Zeichen von David. Guck mal, der Usa ist gestorben, forsch mal nach, warum. Aber ich segne das Haus, damit du weißt, dass was dein Grundanliegen war, nämlich die Leute Gottes zu holen, das war richtig und das war gut. Mach das. Und dann ein Kapitel später hat Gott, steht dort in Kapitel 15, Vers 1. Wir springen noch ein kleines bisschen. Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids. Und er bereitete einen Ort für die Lade Gottes und schlug ein Zelt für sie auf. Und dann steht nämlich als nächstes gleich drin, damals sprach David, die Lade Gottes soll niemand tragen als nur die Leviten, denn sie hat der Herr erwählt, die Lade Gottes zu tragen und seinen Dienst zu verrichten in Ewigkeit. Und dann hat er es vorbereitet und bei Vers 13 steht, denn weil ihr es das vorige Mal nicht tatet, also die Lade zu tragen, so machte der Herr, unser Gott, einen Bruch unter uns, weil wir ihn nicht suchten nach der Vorschrift. Also hier merkt man, dass der David nicht geknickt war und geknickt geblieben ist, wegen dem, was passiert ist, sondern dass er nachgeforscht hat und Gott gesucht hat, warum ist das passiert. Ich wollte doch was Gutes, ich wollte doch die Lade Gottes holen. Wieso musste der Usa sterben und wieso hat es nicht funktioniert? Und da hat Gott ihm gezeigt, hier David, die Lade kommt nicht auf den Wagen. Mit der kannst du nicht machen, was du willst. Das ist meine Lade, ich habe die gegeben. Ich habe gesagt, wie die transportiert werden muss. Die wird getragen von den Leviten, von niemand anders. Und das hat er David erkannt, weil er nämlich schon geschrieben hat, weil wir Gott nicht suchten nach der Vorschrift. Na? Und dann hat er das so gemacht und hat die Lade geholt mit Freuden. Und zu dem Zeitpunkt war er König. Ne? Und das ist wieder so eine Sache, wie gehen wir damit um, weißt du, wenn uns jemand, sag ich mal, korrigiert, wenn uns jemand irgendwas sagt, was uns nicht passt, oder wenn uns was passiert, wo wir denken, hä, das wollte ich doch gar nicht. Ne? Sind wir dann, sag ich mal, gleich aus der Spur und bleiben aus der Spur, oder fragen wir Gott drüber, was war jetzt verkehrt? Lag es an mir, lag es an dem anderen, warum auch immer, aber dass wir halt zubereitet werden. Ne? Und das sehen wir hier beim David. Und solche Beispiele gab es einige. Und die andere Male steht auch ganz oft drin, ne, wenn David irgendwo in den Krieg gezogen ist, dass er Gott gefragt hat, soll ich es machen, wie soll ich es machen und so weiter. Und dann hat er immer Gelingen gehabt. Und das ist aber genauso wieder ein Segen. Ne? David hat nicht seine eigene Schlauheit genommen, klar, die ist sicherlich auch noch mit dazu, aber hat sie nicht an erster Stelle gesetzt. Ne? Er hat gedacht, oh, die Philister, Müssten wir eigentlich. Fragen wir mal Gott. Gott hat gesagt, ja, machen wir. Auch wenn das Volk gesagt hat, na los, Gott hat gesagt, wir machen es. Und dann hatten sie Sieg. Oder Gott hat gesagt, nee, mach das mal so und so. Und wenn der David gehorsam war und das getan hat, hat er immer Erfolg gehabt. Das lesen wir ganz oft da drin. Und genau, dann haben sie die Leute Gottes dort eingeweiht und es war viel Freude. Genau, und jetzt wollte ich eigentlich noch was anderes. Zweiter Samuel. Und wenn man sich so die Geschichte von David liest, dann geht die eigentlich wie so eine, wie kann man sagen, wie so eine Wunschgeschichte. Also immer eigentlich bergauf, immer vorwärts, immer Segen. Bis zu einem gewissen Punkt. Und bei dem Punkt dachte ich mir, warum ist das passiert? Und das war die Geschichte mit Bathseba, hat der Andreas letztes Mal auch angedeutet. Und als ich das so drüber, also gibt es ja einige Predigten und so weiter drüber, aber als ich das so drüber nachgedacht habe, dachte ich, was war los? Das, was wir hier in der Bibel lesen, das muss ja nicht immer jedes Detail sein von dem, was passiert ist, aber es gibt uns normalerweise so viel Information, dass wir die Geschichte verstehen können. Ne? Und im 2. Samuel 11 steht das, ne, dass mal wieder die Zeit war, Krieg zu führen. Sein Heeresoberster Joab, da hat das erledigt und der David war in Jerusalem. Und da steht im 2. Samuel 11, Vers 2, und es geschah zur Abendzeit, als David von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des Königshauses umherging. Komisch. Wieso stand er abends einfach auf von seinem Bett? Warum konnte er denn nicht schlafen? Warum ging der auf dem Dach hin und her? Und was hat ihn da in seinem Herzen bewegt? War er verknatzt? Hat er sich mit jemand gestritten? Steht alles nicht hier. Aber irgendwo war er innerlich, sage ich mal, in Unruhe. Sonst hätte er ja schlafen können. Und irgendwo wusste er nicht, was er machen sollte. Deswegen ist er hin und her getreten. Und dann auf einmal hat er was gesehen, was er eigentlich nicht sehen sollte. Und man hat sich davon verleiten lassen. Warum? Die ganze Zeit war doch alles gut. Und mir kam da so ein Wort, aktiver Widerstand. Stellt euch mal anders vor, was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel als der von Saul verfolgt wurde. Da musste der David die ganze Zeit wachsam sein. Da konnte sich, sag ich mal, mit meinen Worten gesagt, keine Fehler leisten, weil das hätte unter Umständen sein Leben gekostet. Da musste immer auf der Hut sein. Und selbst dann, als er neben Saul war und ihn hätte töten können, hat er zu seinem Kamerad gesagt, nimm die Finger weg. Also der Herr war, sage ich mal, beim Autofahren würde man sagen, am Lenkrad und hat bestimmt, wo es lang ging. Aber hier, als er abends rumgelaufen ist, war das nicht mal so. Warum auch immer, was da anders war. Aber er hat sich treiben lassen. Und er hat was gesehen und er hat sich erkundigt und er ist in der Falle gefallen. Und ich denke, das sollte uns zu einem großen Achtungszeichen sein. Die gleiche Geschichte steht nochmal in 1. Chronik 20. Und achso, das kommt dann später, ja. Das ist nur der Kampf dann mehr oder weniger. Genau. Aber was hat den David dort bewegt, dass er so hinhergelaufen ist? Und da ging eigentlich bei mir so ein großes Achtungszeichen im Herzen auf, wo Gott mir halt gesagt hat, pass auf. Ne, wir hatten früher im Kinderdienst so ein Lied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Ne, auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn, oder so ungefähr. Und dann nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben. Ne? Das heißt, sich einfach mitschwimmen lassen in dem Fluss, fetzt übrigens, ob es eine andere Geschichte, das ist echt cool. Aber dagegen zu halten, das kostet Kraft. Aber das müssen wir tun, weil sonst halten wir unser Schild innerlich nicht hoch. Sonst sind wir nicht wachsam und der Teufel hat nichts anderes vor, als uns, sage ich mal, zu schaden, uns zur Sünde zu verführen, dass wir halt fallen. Und das, was der David hier gemacht hat, war böse. Und es war dann sogar noch so weit, dass er das halt, sage ich mal, verheimlicht hat, zuschauen wollte, jemand anders die Schuld vor die Schuhe schieben, also genau wie das jeder Mensch zumindest als Kind gemacht hat. Und
der andere war es.
Ne? Hat die letzte Geschichte, war lustig. Mein kleiner Mats saß mal am Tisch, war wieder irgendwas. Und da guckt mich an, die Schlange war's. Ne, weil ich das manchmal so gesagt habe, wenn sich die Kinder gestritten haben, hat der Adam auch schon gesagt, die Eva war's und die Eva, die Schlange war's. Ne? Und ne, wie auch immer. Und musste schmunzeln. Aber das ist für uns so in Achtung, weißt du, es liegt nicht immer nur an dem anderen, sondern man muss bei ihnen selber anfangen. Und David wollte das erst den Uria in die Schuhe schieben, dass es sozusagen dann sein Kind wäre. Es hat aber nicht geklappt, weil der Uria ziemlich treu war und hat gesagt, nee, wir haben jetzt Krieg, da gehe ich nicht zu meiner Frau nach Hause. Und das hat er nur umbringen lassen. Und es ist interessant, dass eigentlich so ein gerechter Mann, sage ich mal, so weit abgesackt ist. Was muss da in dem Herzen alles vorgegangen sein, dass er sich zu sowas hat hinreißen lassen? Oder dass ihm sowas nicht so wichtig war? Ich meine, es war ja trotzdem irgendwo ein Menschenleben. Das war einer von seinen 30 Helden. Das war kein Unbekannter von David. Das ist also so, wie wenn ich meinen Kollegen umbringen lasse, nur weil ich den seine Frau haben will. Also es ist schon ein bisschen komisch. Aber was hat da, sage ich mal, in dem Herzen die ganze Zeit stattgefunden? Er wollte doch eigentlich die ganze Zeit immer jeden Tag in der Gegenwart Gottes sein und das tun, was recht in Gottes Augen ist. Aber trotzdem hat diese eine Sünde so einen Absacker in sein Leben gebracht. Ne? Aber Gott hat das gesehen und es war böse in den Augen Gottes, was David gemacht hat. Und dann hat er Nathan zu ihm geschickt und hat nicht einfach gesagt, du Ehebrecher, du musst sterben, sondern da David, sag ich mal so mit meinen Worten, die ganze Zeit eigentlich ordentlich gegangen ist, hat Gott nicht korrigiert. Sanft, aber sehr, sage ich mal, richtungsweisend. Ja, und da hat er dem Nathan gesagt, was er David sagen soll. Und dann hat er Nathan gesagt, hier David, pass mal auf. Da gab es einen Mann, der hatte ein kleines Lamm. Das hat er gepflegt und lieb gehabt. Und dann gab es noch einen Reichen, der hatte jede Menge. Und zum Reichen, da kam jemand zu Besuch. Und da hat der Reiche gedacht, nee, meine Schafe, die gebe ich nicht her, das sind meine Schafe. Ach komm, der Arme, das braucht er nicht, jetzt nehmen wir den sein Schaf, schlachten das und geben das dem Fremden. Und da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan, so war der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Das Lamm soll er vierfach erstatten, weil er diese Sache getan hat und weil er kein Mitleid gehabt hat. So, das heißt, der David hat ja noch richtig geurteilt. Das, was der Mann gemacht hat, in dem Beispiel, war verkehrt. Und dann sagt der Nathan zu David, du bist der Mann. Und da auf einmal brüllt der David nicht los und lässt den Nathan umbringen, sondern auf einmal hat es in seinem Herzen wieder Klick gemacht. Und er merkt, oh nein, was habe ich nur getan? Ne, und darüber hat ja der Andreas das letzte Mal geredet, brauche ich nicht nochmal im Detail zu sagen. Und daraufhin hat er Gott um Vergebung gebeten. Hat gesagt, Herr, es tut mir sehr leid, das, was ich gemacht habe, war absolut nicht in Ordnung. Bitte vergib mir. Und dann vergibt ihm Gott. Und sagt aber, pass auf, du bist König. Und das, was du getan hast, das bleibt nicht ohne Folgen. Und das will ich einfach mal lesen, weil ich denke, das ist eine Warnung für jeden Christen, dass er einfach nicht leichtfertig mit Sünde umgehen soll. Und da lesen wir mal ab 2. Samuel 12, Vers 9. Wobei, wir können die ganze lesen, also Vers 7 und fortfolgende. Da sprach, also 2. Samuel 12, Vers 7. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann, So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig gewesen wäre, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uria, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Kinder Ammon. Nun denn, so soll von deinem Haus das Schwert nicht weichen in Ewigkeit. Weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie dir zur Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem Haus Unglück über dich erwecken. Und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen liege vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich aber werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Und dann sagte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Okay, aber ab diesem Zeitpunkt gibt es wie so einen Knick, meiner Meinung nach, im Leben von David. Und ab da gibt es Stress in seiner Familie, genau wie das hier drin Gott ihm gesagt hat. Das heißt, Gott hat ihm vergeben, ne? Dann hat er gesagt, aber das Kind, das wird sterben. Dann hat er David gefastet, hat gedacht, na gut, vielleicht lässt sich doch Gott irgendwie erweichen, dass er es nicht umbringt. Und es ist dann gestorben und dann war es von David halt okay. Hat er gedacht, na gut, dann ist es eben so geschehen, wie Gott gesagt hat. Aber war nicht mal geknickt drüber. Gott hat was Gutes draus gemacht. Und zwar hat er ihm gesagt, ich gebe dir einen anderen Sohn von der Batseba. Das war dann der Salomo, der später mal König geworden ist. Aber trotzdem ist ab diesem Zeitpunkt sind Männer aufgestanden, die, sage ich mal, nichts Gutes gemacht haben beim David im Königreich. Und zwar geht es gleich im nächsten Kapitel los. Und zwar Kapitel 13. Und es geschah danach, Absalom, der Sohn Davids, da war das dann mit Tamar, ja genau. Da hat er sich an der vergangen, also ein Königssohn an der Königsschwester. Und das war gar nicht gut. Daraufhin gab es Mord und Totschlag, weil der Bruder von der Tamar dann den Ammon, der das gemacht hat, umgebracht hat. Da war der David geknickt. Dann ist Absalom aufgestanden und hat gesagt, ich will König werden. Hat sich Leute angeschafft. Und als der David das mitgekriegt hat, ist er geflohen. Ne? Bis dahin war immer nur Segen. Gott hat auf ihn aufgepasst. Es war immer alles gut. Aber da musste selbst der Gesegnete des Herrn fliehen oder hätte gekämpft mit seinem Sohn. Aber hat gedacht, nee, ich kämpfe nicht mit ihm. Und dann, finde ich zumindest, merkt man eigentlich, wie da geknickt in seinem Herzen war der David. Ne, dann war dieser eine Mann, der nur dort geflucht hat und mit Steine geworfen, wo die Heeresobersten zum David gesagt haben, sag mal, was lässt denn du dir hier bieten? Aber der David, da war richtig geknickt in seinem Herzen. Ich denke, da wird auch darüber nachgedacht haben, über das, was er damals verkehrt gemacht hat. Und dass er halt den Ehebruch begangen hat. Wo er dachte auch, nee, was habe ich nur angerichtet? Und war halt so richtig, ich sag mal mit meinen Worten, vielleicht so ein bisschen wie unter Verdammnis. Innerlich in seinem Herzen. Und selbst als der Krieg losging, war er noch komplett, ich sag mal, gefühlsmäßig eingestellt. Er hing mit seinem Herzen total an seinen Sohn und hat gesagt, bringt mir dem ja nicht um, tut ihm nichts zu leide. Obwohl der das doch war, der David umbringen wollte. Ne? Und der Joab, der Heeresoberste, der war nie so gefühlsmäßig eingestellt. Der hat das dann erledigt, sage ich jetzt mal so. Das kann man so und so sehen. Und hat dann zum David gesagt, also wenn du jetzt noch weiter rumjammerst, nur weil dein Sohn tot ist, dann kannst du wissen, dann sind alle weg von dir. Dann bist du König alleine, ohne Volk, mit meinen Worten mal gesagt. Steh endlich auf, überwinde das, stell dich hin und zeig dem Volk, was sein Leben für dich riskiert hat, dass du noch zu dem stehst und stell dich ans Tor. Und dann musste er innerlich aufstehen, aber es hat einen ganz schön wehgetan im Herzen. Ich denke, das ist ja logischerweise verständlich, weil es war ja irgendwo trotzdem sein Sohn. Na? Und genau, das war das. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich nicht zu fix so drüber flitze. Ja, ich denke, Ach ja, genau. Ich denke, da gibt es noch ganz viel mehr Zusammenhänge, aber das ist relativ komplex. Das müssen wir auch nicht so schnell rüberbringen oder so drüber huschen, aber es geht um diese Grundsache, weißt du? Wir hatten vorhin, ich glaube auch im Lobpreis hast du das, glaube ich, gebetet mit dieser Passivität oder so, ne? Aber das ist im Prinzip genau das Gleiche, weißt du? Es hat jeder mal irgendwo so eine Phase, wo er vielleicht nicht so vor Kraft protzt. Das ist auch okay. Aber wir müssen einfach in unserem Herzen grundsätzlich wachsam bleiben und dürfen uns nicht hinsetzen. Ne? Ich meine, deswegen hat Gott ja uns einen Heiligen Geist gegeben, der uns daran erinnert und der uns auch irgendwo mal wachrüttelt oder was sagt. Aber wir dürfen uns nicht in unserem Herzen, sag ich mal, hinsetzen und gehen lassen. Ich denke, das ist das, was dem David, sag ich mal, hier passiert ist oder was er halt gemacht hat, obwohl er dann einfach der Strom wegschwimmen konnte, jetzt bist du woanders. Und da hat er Mist gemacht, wenn man das so in dem Bild mal sagt. Und ja, genau, das war einfach das, was mir da so wichtig geworden ist, weil die Art und Weise, wie er dann kämpft, hat sich in dem Sinne nicht geändert. Ja, und was er alles so verzappt, sage ich mal, das sehen wir im Wort Gottes und können wir daraus lernen. Und dem einen oder anderen ist es vielleicht hier oder da auch schon gegangen. Und ich hatte vor einer Weile halt ein Gespräch mit der Lüdi, wo ich mich über so irgendwelche Sachen unterhalten habe. Und da hat sie mich irgendwann mal gefragt, wie bist du denn, ach nee, ich weiß gar nicht genau, jedenfalls ging es darum, dass ich halt auch mal persönlich in so ein inneres Loch reingefallen bin, weil halt ein paar Sachen nicht so gelaufen sind, wie ich mir es gedacht hatte. Und da habe ich dann bloß zu ihr gesagt, ja, und ab dem Zeitpunkt habe ich wieder diverse Sachen gesündigt, einfach weil ich nicht mehr aktiv widerstanden habe. Weißt du, weil ich mich habe fallen lassen und fertig. Und das dürfen wir einfach nicht machen, auch wenn es uns schwerfällt. Sondern dann können wir zu Gott schreien, können ihn um Hilfe bitten, wie das ganz oft in dem Psalm drin steht, können uns von Gott wieder Kraft geben lassen, dass wir wieder aufstehen. Aber wir dürfen nicht liegen bleiben. Ist nicht schlimm, wenn wir mal hinfallen. Ist auch nicht schlimm, wenn wir mal stolpern. Das geschieht jedem und da braucht keiner sagen, mir ist das noch nie passiert, ich bin ja der Beste. Ist einfach Quatsch. Na? Aber wenn es passiert ist, dass wir einfach wieder aufstehen. Ne? So wie das auch der David dann gemacht hat. Ne? Und genau. Und Gott hat ja dann zu ihm gesagt, hier, aber weil du den Feinden Anlass gegeben hast, über das Volk Gottes zu lästern, deswegen wird dir das und das und das passieren. Ne? Genau, das ist eine Geschichte. Dann gab es noch so eine andere Sache. Das war das mit der Volkszählung. Das war also ziemlich zum Ende beim, sage ich mal, Leben von David. Und zwar steht das in 2. Samuel 24. Und das ist interessant, dass hier steht, gleich im ersten Vers, und der Zorn des Herrn erbrannte erneut gegen Israel. Also irgendwas muss passiert sein. Und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Und der Joab, der das ausführen sollte, dem hat das gar nicht gefallen und hat gesagt, was soll denn das? So ein Quatsch, wir haben immer im Kampf gesiegt. Denk mal dran, früher waren wir bloß ein paar hundert, haben wir auch gewonnen. Und jetzt willst du die Zahl wissen von den ganzen Leuten. Warum denn? Dass du dich da drinnen sicher fühlst und sagst, ich habe so und so viele, cool, ich habe die meisten Soldaten. Aber der König hat gesagt, nein, du machst das. Und da ist der Joab widerwillig losgezogen. Ich glaube, 8 oder 9 Monate lang hat es gedauert. Hat er die gezählt. Und in der Zeit ist aber schon irgendwas passiert. Die Geschichte steht, glaube ich, 2 oder 3 Mal drin. Und ich hatte das dann gelesen und dachte, hä, warum sind denn die Zahlen so verschieden? Kann doch gar nicht sein. Also ich meine, es geht jetzt nicht um ein bisschen hin und her, aber es waren doch deutlich unterschiedlich zwischen Samuel und Chronik. Und da steht dann drin, dass irgendein, wir können es auch mal lesen, das steht dann, glaube ich, im 1. Chronik 21. Genau, da steht das Gleiche nochmal drin, aber das steht nochmal irgendwo. Ach ja, genau. Und zwar im 1. Chronik 27. ab Vers 23. Und David nahm ihre Zahl von 20 Jahren an und darunter nicht auf, denn der Herr hatte gesagt, dass er Israel mehren würde wie die Sterne des Himmels. Joab, der Sohn der Zeruja, hatte zu zählen begonnen, aber nicht vollendet. Und deshalb kam ein Zorn über Israel. Und so wurde die Zahl und die Aufzählung der Jahrbücher des Königs David nicht aufgenommen. Und da ist dann wieder mal ein Prophet zum David gekommen. Beziehungsweise als Joab dann die Zahlen verkündigt hat, dann war es in David ganz komisch und hat gemerkt, das, was er gemacht hat, das war nicht in Ordnung. Und blättern wir wieder ein paar Seiten zurück. 1. Chronik 21, Vers 7. Ja, da steht drin, mit meinen Worten, und die Sache der Volkszählung war böse in den Augen Gottes und erschlug Israel. Und David sprach zu Gott, ich habe sehr gesündigt, dass ich diese Sache getan habe. Und nun lass doch die Ungerechtigkeit deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und dann kam wieder ein Prophet zum David und hat gesagt, hier David, ja, Gott hat dir vergeben, aber es gibt wieder eine Auswirkung, du bist König. Du kannst dir aussuchen, 3 Jahre Hungersnot, 3 Jahre Niederlage, 3 Monate Niederlage vor deinen Feinden oder 3 Tage Pest. Und da musste David nicht lange überlegen und sagt, in die Hand meiner Feinde will ich nicht fallen. Nee. Da falle ich lieber in die Hand des Herrn, der erbarmt sich meistens noch über mich. Und genau, das sagt er in Vers 13. Ne? Und David sprach zu Gott, mir ist sehr ernst, möge ich doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind sehr groß. Aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Und der Herr sandte eine Pest unter Israel und es fielen von Israel 70.000 Mann. Nur weil einer gezählt hat. Gut, das war der König. Und es hat eine ziemliche Auswirkung gehabt. Aber die Grundsachen sind ja die Gebote und die Gesetze Gottes. Und an denen ändert sich ja nichts. Egal, ob das für mich persönlich ist, für meine Familie oder für ein ganzes Land. Ja. Und aber interessant ist auch hier wieder, dass Gott auch aus diesem Fehltritt wieder was Gutes macht. Ja. Und zwar hat der Engel Gottes, wie das ja so in den diversen Geschichten drin steht, von den verschiedenen Aufzählungen, hat dann eben die 70.000 in Israel erschlagen und dann stand er in Jerusalem, wollte Jerusalem schlagen. Und da hat Gott gesagt, Schluss jetzt, hör auf. Und der Engel, der das gemacht hat mit seinem gezückten Schwert, wurde von manchen Leuten gesehen. Und zwar zum einen von dem, dem das Gebiet dort gehört hat, steht in Vers 15. Und Gott sandte eine Pest, den Engel nach Jerusalem, um es zu verderben. Und als er verdarb, sah es der Herr und das Übel gereute ihn. Und er sprach zu dem Engel, der verdarb, genug, zieh jetzt deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Ornans des Jebusiters. In der anderen Geschichte steht dort, dass der Mann gerade dort stand mit seinen 4 Söhnen. Und die haben sich versteckt und er hat den Engel gesehen. Das war also ein Ausländer, ein Jebusiter, dem das Land dort gehört hat. Und als David seine Augen erhob, sah er den Engel des Herrn zwischen der Erde und dem Himmel stehen und sein Schwert gezückt in seiner Hand, ausgestreckt über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht. Also der David hat es nicht leicht genommen, was er hier verzappt hat. Ne, da war also ein Sacktuch gekleidet. Da hat Gott um Gnade angefleht. Der hat sich vor ihm gedemütigt. Der hat bestimmt doch gefastet. Und hat gesagt, Herr, ich habe das doch gemacht. Ich habe doch die Volkszählung veranlasst. Wieso müssen denn die ganzen Leute jetzt sterben? Bitte hör auf. Und David sprach zu Gott, bin ich es nicht, der gesagt hat, das Volk zu zählen? Und ich bin es, der gesündigt und sehr böse gehandelt hat. Aber diese Strafe, diese Schafe, was haben sie getan? Herr mein Gott, es sei doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters, aber nicht gegen dein Volk zur Plage. Und dann ist interessant, wie Gott antwortet. Und der Engel des Herrn sprach zu Gott, dass er zu David sage. David solle hinaufgehen, um den Herrn einen Altar zu errichten, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Und das macht der David dann auch. Der geht dann hin, ne, und Gott hat den Mann dort schon vorbereitet, indem er den Engel gezeigt hat. Und David sagt zu dem Mann hier, du siehst ja gerade die Plage, du weißt ja gerade, was los ist. Gott hat mir gesagt, ich soll hier auf deinem Grundstück einen Altar bauen, damit die Plage gewehrt wird. Und ich würde ihn gerne kaufen. Und da sagt er natürlich, nee, brauchst nicht kaufen, schenke ich dir. Aber dann sagt der David, nee, wenn ich Gott ein Opfer bringe, dann klaue ich das nicht bei irgendjemand oder lass mir das schenken, sondern dann soll es mir auch was wert sein, dann soll es auch ein Opfer sein. Ich will das kaufen vom vollen Kaufpreis. Und dann kauft er das. Hier steht in Vers 25, und David gab Ornan für den Platz 600 Schekel Gold an Gewicht. Das waren ungefähr so 7 Kilo Gold. Also mit heutiger Währung ungefähr 400.000 Euro. Und hat er den ganzen Platz gekauft. Beim Samuel hat er nur bis 50 Schekel Silber gegeben. Da dachte ich, wieso sind denn hier wieder die Zahlen so verschieden? Aber wenn man genau liest, steht hier drin, dass David den ganzen Platz gekauft hat. Beim Samuel steht bloß drin, dass er die Tenne gekauft hat. Also nur den kleinen Ort, wo der Mann diesen Weizen gedroschen hat. Und das war dann der Platz, wo später mal der Tempel draufgebaut wurde, ne, der Berg Moria. Also hat Gott wieder aus dem, wo David einen Fehltritt gemacht hat, was nicht in Ordnung war, hat Gott trotzdem noch, weil David Buße getan hat, das wieder umgedreht in Segen und hat was Gutes draus gemacht. Ne? So wie er bei Bathseba ihm in Salomo gegeben hat, der dann später König geworden ist, so hat Gott aus dem Fehltritt, weil David Buße getan hat, ihm den Platz gegeben für den Tempel. Dass das mal der Tempelplatz werden soll, das war ja schon von Gott lange bestimmt. Ne? Nicht umsonst hat er zum Abraham gesagt, geh auf den Berg Moria und opfere dort deinen Sohn. Ja, und genau dieser Berg war das dann. Und so war das. Und dann hat David das alles so vorbereitet. Genau, aber was auch immer da war, ne? Steht nicht näher erklärt, aber im Kapitel 21, Vers 1 nochmal. Ne? Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Also irgendwas war gewesen. Und auch hier hätte der David so oder so reagieren können. Aber aus irgendeinem Grund hat er es halt so gemacht, dass er die Zählung angeschoben hat, der David. Aber genau. Wie das dann weiterging mit dem Fluch, da will ich jetzt nicht im Näheren drauf eingehen. Jedenfalls ging es ganz schön hin und her. Und die ganzen Könige und Chronik sind ja die Geschichten von den Königen von Israels, was sie gemacht haben, warum, wieso, weshalb, was damit passiert ist. Aber gerade vom David steht es halt so schön detailliert drin. Und ich denke, das sollten wir uns für uns persönlich nehmen. Nicht, dass wir halt wirklich sagen, nee, Herr, ich pass auf, ich lasse mich nicht in Passivität fallen, weil das ist dann wie so eine, ich habe mal hingeschrieben, wie so eine Vorstufe, weißt du? Erst machst du nichts und dann ist die Frage, fällst du oder widerstehst du wieder? Gehst du wieder ins Aktive rein? Und ich denke, wir sollten wachsam sein und wirklich aktiv bleiben in unserem ganzen Verhalten. Ne? Und der Heilige Geist erinnert uns schon dran, ne? Deswegen haben wir ihn ja in unserem Herzen. Und er sagt schon hier, Achtung, das, was du gerade machst, ist nicht in Ordnung. Und dann müssen wir reagieren. Und der Paulus schreibt in Galater 6, Vers 7, ne? Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und das ganz deutlich sehen wir hier an den zwei Beispielen beim David. Ne? Der David hat eine schlechte Saat gesät und er hat auch was Schlechtes geerntet. Klar, Gott hat gesagt, ich vergebe dir, aber das Unkraut war trotzdem da. Und genau, und wir sehen hier so am Beispiel von David, ne, wie Gott ihn halt erhöht hat und wie er treu blieb, wie er ihn gesegnet hat. Aber auch, wie sich David versündigte und, sag ich mal, den Fluch auf sich zog, aber auch wieder abgebogen ist und Buße getan hat und wie Gott danach handelte. Ja, und wie ich gerade gesagt habe, so als für uns zu merken, lasst uns nicht leichtfertig mit Sünde umgehen, sondern ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben führen. Ne? Und ich habe mir mal noch hingeschrieben, so Schlüssel Davids. Ich denke, das haben wir schon manchmal gehört. Und ich weiß es nicht, ich habe da jetzt keine riesengroße Lehre drüber, aber das war das, was mir kam, wo, ich glaube, vorige Woche, als ich beim Frühgebet gebetet habe, habe ich das irgendwie hinten ran gebetet und dachte, wieso hast du das jetzt gemacht von der Offenbarung, das, ne? Von der Gemeinde in Philadelphia. Und der Klaus Dieter hatte dann auch noch so ein Wort, das hat mich wieder ermutigt. Ich dachte, na gut, Herr, ich war nicht der Einzige, wer weiß, warum du mir das gesagt hast. Aber wenn wir so das Leben angucken von David, ne? Denke ich, es hat zumindest was damit zu tun, zum einen mit der Anbetung, das wissen wir, aber zum anderen auch mit dieser sofortigen Umkehr, mit dieser Buße und mit diesem reinen, heiligen Herzen. Ne? Weil Gott hat ja hier Segen gegeben beim David oder Gott hat zugeschlossen, hat gesagt, nee, jetzt gibt's Fluch, das, was du gemacht hast, war nicht in Ordnung. Ne? Und in Offenbarung sagt Gott, Ich schließe auf und niemand kann zuschließen. Oder ich schließe zu und niemand kann aufschließen. Ne? Wo also Gott sagt, entweder ich gebe meinen Segen, das kann niemand verhindern, wenn du dich so verhältst, wie es in meinen Augen recht ist. Oder du bist böse in meinen Augen, dann mache ich zu und dann kann niemand den Segen aufmachen. Ne? Und genau. Und das, denke ich, sehen wir anhand vom Leben von David. Und tschüss. So. Gucken wir nochmal. Genau, das hatte ich gesagt. Ja, ich denke, das sollte eigentlich so die Grundaussage sein. Brauchen wir es auch nicht unnötig noch länger ziehen. Wie gesagt, es gibt dann noch, wenn man das weiterliest, wird noch erklärt, was mit den einzelnen Söhnen passiert ist. Und auch da sieht man so eine gewisse Segens- und so eine gewisse Fluchlinie. Ne, bei dem Absalom, der ist ja dann, sage ich mal, der ältere Sohn gegenüber Salomo. Und der macht dann nochmal eine Verschwörung, will wieder König werden. Und der David, der ist ja schon alt, liegt in seinem Bett und kriegt es gar nicht mit. Und dann kommt der Batseba zu ihm und sagt, hey David, hast du nicht früher mal gesagt, dass der Salomo König werden soll? Und der David, na klar, aber guck mal, der Absalom, der hat sich jetzt ausrufen lassen. Quatsch, Absalom, Entschuldigung. Adonia, der Bruder vom Absalom, Entschuldigung. Und da sagt der David, aha, nö, das ist nicht von mir aus passiert. Und du dann an dem Tag in Absalom, in Salomo als König einsetzen. Und interessant ist, dass die Leute, die irgendwo, ich sage mal, noch eine verborgene Schuld hatten, dort bei diesem, ich sage mal, selbst herbeigenommenen Königtum mitgefallen sind. Ne, zum einen war das da Joab, der Heeresoberste, der irgendwann mal zwei Leute umgebracht hat, so hinterlistig, nur weil die, also im Frieden, was er nicht machen sollte. Und zum anderen war das ein Priester, wo ich dachte, hä, warum stirbt denn der mit? Und dann steht aber drin, das war einer von den Nachkommen von Eli, wo Gott einen Fluch ausgesprochen hat. Er sagt, Eli, du hast auf deine Söhne nicht aufgepasst, da wird keiner mehr alt werden von denen. Ne? Das steht als Erklärung auch so drin. Also wo man einfach merkt, Gott sieht die Sachen nicht leichtfertig, auch wenn es vielleicht nicht gleich sofort passieren. Genau. Okay, deswegen, wie gesagt, nehmen wir das so als Zusammenfassung, dass wir halt nicht passiv sind, sondern dass wir innerlich in unserem Herzen aktiv bleiben. Dass wir wachsam bleiben, dass wir uns nicht, sage ich mal so, einlullen und treiben lassen, sondern dass wir uns führen lassen vom Heiligen Geist. Und in unserem Leben, sage ich mal so, vom Herzen her, na stehen und die richtigen Entscheidungen treffen. Uns nicht so, die Beeinflussungen kommen so und so, ne, wie das der Paulus auch in Epheser schreibt, wo er sagt, hin und her getrieben von den Meinungen der Menschen. Ne? Und dort soll man einfach feststehen. Genau. Okay. Ja, und Vater, ich bitte dich, dass du ja, uns da hilfst, Herr, dass du uns wachsam sein lässt, dass du uns erinnerst und ermahnst, Herr, wo wir es mit dir leichtfertig nehmen oder wo wir Sachen nicht so eng sehen. Ja, ich bitte dich, dass du uns da hilfst, Herr, zu widerstehen und stehen zu bleiben und uns so zu verhalten, Herr, wie es recht ist in deinen Augen. Auch wenn es vielleicht bloß Kleinigkeiten sind, Herr, oder wenn wir denken, sieht ja eh keiner. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, ja, ein wohlgefälliges und dir wohlgefälliges und rechtes Leben zu führen. Herr, eins, was dir Freude macht, eins, wo wir dir Ehre machen, Herr. Eins, wo du dich über uns freuen kannst. Denn du bist unser Gott und wir dürfen deine Kinder sein. Hab vielen Dank für deine Gnade, mein Herr. Amen. Okay. Ja, und Vater, ich bitte dich auch um deine Gnade für die folgende Woche, Herr. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, auf deinem Weg zu bleiben. Ja, recht und wohlgefällig, Herr, vor dir zu leben. Ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst, Herr, und Stärke für das, wo wir es brauchen. Ja, und ich bitte dich auch um Schutz und Bewahrung, Herr, vor allem Bösen, für unsere ganzen Familien, auch für all das, was du uns gegeben hast. Und um Gesundheit und 100% Wiederherstellung, Herr, für jeden Einzelnen hier bei uns aus der Gemeinde. Zu deiner Ehre, mein Gott. Amen.